es soll um Angst gehen. Und da seht ihr schon, in der Welt habt ihr Angst. Wer kennt dieses Bild hier von Edvard Munch? So, wer hat es schon mal live gesehen? Ja, wurde doch geklaut, oder? So, da gibt es insgesamt gibt's 4 Bilder davon sogar, die um die Jahrhundertwende entstanden sind, aber nicht unsere Jahrhundertwende, sondern 100 Jahre früher. Und es soll darum gehen, dass wir als Menschen in der Welt Angst haben. Die Predigt soll uns aber keineswegs Angst machen, dass die Angst noch größer wird und noch schwerer und bombastischer, sondern diese Predigt soll uns auf Gott schauen lassen und bei Gott, da sind wir sicher, egal welche Ängste wir haben. Ich habe Angst. Ich habe vor manchen Sachen Angst. Wenn ich zum Beispiel in einem hohen Haus bin, sagen wir mal der 20. Stock, oder im Grunde reicht hier schon Neubau im Drehgering oben, oberster Stock, und ich gucke da runter, da wird mir schlecht, ich habe Höhenangst. Und trotzdem bin ich mal Fallschirm gesprungen, 4 Kilometer von oben. Angst kann man also ein Stück weit überwinden und trotzdem ist mir immer noch mulmig. Selbst wenn ich hier auf dem Dach stehen würde, wird mir schon anders. Ja? Angst habe ich vor Verkehrsunfällen. Ich war mal in Großstädten, da fahre ich wie ein Verrückter, weil ich komme ja aus der Uckermark. Hier sind ja kaum Autos, kaum Gefahr, kein Problem. Aber als ich in Lübeck mal war und eine große Kreuzung hatte, dann hatte ich so viel Angst, dass ich falsch gefahren bin und einen anderen geschreddert habe. Und das teuer wurde für die Versicherung und für mich dann auch als Zuzahler. Naja, Ängste können also begründet sein. Und ich denke, wir alle haben schon Dinge erlebt, wo wir sagen, oh, das Leben kann schon so sein, dass wir wie beim Munch, beim Schrei, einfach nur schreien wollen. Oder nur sagen, oh, so ein Kram. Ja? Jesus, der kannte auch Angst und er hat mit seinen Jüngern, mit seinen Freunden, mit seinen Schülern geredet und er sagt, das habe ich mit euch geredet, damit ihr Frieden habt. Frieden. In der Welt, da habt ihr Angst. Aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Das können wir nachlesen in Gottes Wort im Johannesevangelium, Kapitel 16, 33. Über diesen einen Vers will ich heute mit euch reden. Und ich habe das vielleicht auch schon mal gemacht, aber ich kann mich nicht erinnern, wann das war. Ich würde mit euch mal die wichtigsten Wörter dieses Verses durchgehen, was die denn bedeutet haben damals, wie Jesus es gemeint hat, was es für die Jünger bedeutet hat, denen er das zuerst gesagt hat. Und jeder von uns, hallo, ich bin Christ, jeder, der sagen kann, ich bin Christ und ich gehöre zu Jesus, jeder kann sagen, ja, das gilt auch für mich, für meine Ängste. Und wer noch nicht Christ ist, wer auf dem Weg ist, der ist eingeladen zu sagen, mit meinen Ängsten kann ich auch zu Jesus kommen und ich kann die Welt durch Jesus Christus ein Stück weit überwinden. Die Ängste, die damit verbunden sind, darüber reden wir heute. Das gucken wir uns an, Frieden, Welt, Angst, getrost und überwunden. Machen wir die nächste Folie, da habe ich sogar rot markiert, sieht man so ein bisschen. Machen wir gleich mal die nächste. So. Das habe ich mit euch geredet, sagt Jesus. Was hat er denn mit denen geredet? Erstmal müssen wir feststellen, das ist ein Negativ-Smiley, eine traurige Situation für die Jünger. Die waren 3 Jahre mit Jesus unterwegs, die haben so viel Schönes erlebt, dass Gott wirklich mächtig in dieser Welt handelt. Und hier kommen wir nun an den Punkt, wo Jesus sagt, Jungs, hört mal zu, guckt euch mal das Bild da drüben an, Abendmahl, letztes Abendmahl, da ist ein langes Abendessen, da ist Abschied genommen, da werden die Füße gewaschen. Und das, was Jesus gesagt hat hier, bevor er hier über die Angst spricht, das sind die Abschiedsreden im Johannesevangelium, Kapitel 13 bis 17. Die können wir auch jetzt als Vorbereitung auf Ostern gern mal lesen. Und da sagt Jesus, Leute, hört zu, ich gehe zum Vater zurück. Ganz speziell in Kapitel 16, Vers 28. Jesus kündigt etwas an, Leute, ich werde ja nicht aus Jux und Dallerei ans Kreuz gehen, sondern hier gibt es Gegenwind für Gottes Leute. Und ihr, meine Nachfolger, ihr werdet genauso gehasst und ihr werdet sogar verfolgt werden. Und das sind Dinge, vor denen man Angst haben kann. Aber, sagt er dann, Leute, so schlimm das auch alles sein wird vielleicht, ihr bleibt mit mir verbunden. Und wenn du in der Angst bist und du hast jemand bei dir, der stark ist, na ja, komm, Wenn du im Wasser nicht schwimmen kannst, aber du hast einen Rettungsschwimmer und einen Rettungsring neben dir, naja, dann kommt man da auch durch. Jesus sagt, ihr kommt durch, weil ihr mit mir verbunden seid, weil ich der Weinstock bin und ihr die Reben. Und wenn ihr an mir dranbleibt, dann seid ihr möglichst sicher. Ihr bleibt an mir dran, wenn ihr untereinander als Christen euch lieb habt, wenn ihr lernt, dieses Gebot der Liebe zu beherzigen. Ihr bleibt mit Jesus verbunden, mit mir verbunden, auch wenn ihr mich nicht mehr sehen könnt, weil ich den Heiligen Geist schicke, Pfingsten. Und ihr seid da nicht allein. Der Heilige Geist, der heißt nicht umsonst Tröster. Der ist wie ein Babysitter für euch. Ihr seid nicht allein, auch wenn ihr mal Angst habt. Und Jesus sagt, ich bete für euch. Er hat das getan im hohepriesterlichen Gebet, Johannes 17. Und da können wir dann lesen, wie er für die Jünger damals und für alle anderen Christen, auch für uns heute hier in Prenzlau, gebetet hat, dass Gott uns festhält, dass er unseren Glauben erhält, dass wir miteinander eins sind in Jesus. Angst auf der einen Seite, aber wenn wir mit Jesus verbunden sind, dann kann jede Angst, die da ist, daran nicht vorbei. Dann sind wir immer noch sicher. Das habe ich mit euch geredet. Trotzdem waren die Jünger traurig. Das steht dann an ein paar Stellen in diesen Abschiedsreden, dass sie erstmal getröstet werden mussten. Die hingen natürlich durch, war klar. Aber er hat gesprochen, das habe ich zu euch gesprochen, damit ihr in mir Frieden habt, sagt Jesus. In Johannes 14, Vers 27, also auch in den Abschiedsreden, da sagt er, Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch, und zwar nicht wie die Welt gibt, so gebe ich euch. Und da sehen wir als erstes mal, dass Frieden, den Jesus anbietet, den er hineingeben möchte in unser Leben, Frieden ist ein Geschenk, es ist keine Selbstverständlichkeit. Dass wir Angst haben in der Welt, das ist selbstverständlich, denn diese Welt, in der wir leben, da kommen wir noch hin, die ist nicht so toll, nicht nur toll. Aber wenn er uns Frieden schenkt, dann haben wir etwas, um mit dieser Angst umzugehen. Hier steht dann, der Frieden von Jesus, der ist personengebunden. In Jesus können wir Frieden haben. Und in Jesus sein, das ist bei Johannes was ganz, ganz Besonderes. Das bedeutet, dass ich eine ganz enge Beziehung zu Jesus habe, dass ich in meinem Leben aus ihm lebe, dass ich mit Jesus mein Leben gestalte, dass ich mich nach Jesus seinem Willen ausrichte, dass ich das in der Kraft von Jesus und seinem Geist tue, was ich tue als Christ. Personengebunden. Du und ich und die Jünger damals, die können mit Jesus verbunden sein, in Jesus sein. Und dann kann auch Frieden sein. Das sehen wir ganz plastisch. Ich habe mal geguckt, Johannes-Evangelium, wenn Jesus sagt Frieden, da steht zum Beispiel in Johannes 12, Vers 7, da sprach er, lass sie in Frieden, es soll gelten für den Tag meines Begräbnisses. Was ist da passiert? Da ist Maria, die Freundin von Jesus, die mit den anderen so zusammen war, die hat dieses teure Salböl genommen. Mords, das war mehrere Jahresgehälter, was das war. Ja? Und die hat das einfach ihm über die Füße gegossen, hat ihn damit gesalbt. Ja? Und die Leute, die Jünger, haben gesagt, Moment, das sind doch Spendengelder, das hättest du alles spenden können für eine gute Sache, für unseren Dienst hier, unseren Reisedienst. Und die haben dann Maria fertig gemacht. Und Jesus, der stellt sich nun zu Maria hin und sagt, lass sie in Ruhe. Und das ist Frieden in Jesus. Wenn andere Stress machen mit dir, wenn andere dir zu Leibe rücken, wenn andere sagen, du bist falsch oder das, was du machst, ist falsch, was du als Christ machst, ist falsch. Und Jesus kommt dann dazu und sagt, stopp mal, das hat alles seine Richtigkeit. Und wir guten Gewissens mit Frieden sagen können, ja, ich mache da weiter, denn Jesus hat mir die Sache aufs Herz gelegt und deswegen bleibe ich auch dabei. In der Welt ist das nächste Welt. Die Welt ist groß und schön. Ich habe die Welt gesehen. Und die Welt ist groß und schön, gibt es so eine Liedzeile, ja? Ich habe die Menschen gesehen, alles. Es gibt so viel Schönes in dieser Welt. Gott hat eine wunderschöne Welt gemacht. Aber wenn Jesus hier von Welt spricht, dann meint er nicht die Blümchen und die Natur, die Ökosysteme, sondern er sagt, die Welt ist ein Machtsystem. Wer hat hier das Sagen in der Welt? Und in dieser Welt, in der wir leben, da hat die Liebe nicht das Sagen. In der Welt, in der wir leben, hat Gott nicht das Sagen. Gott ist zwar mächtig, aber in dieser Zeit hat er die Verantwortung uns Menschen übergeben. Er hat gesagt, hier ist meine Welt, kümmert euch darum. Ihr sollt die Welt bepflanzen, bebauen, verwalten. Ihr Menschen seid verantwortlich. Ich gebe sie euch, ich teile meine Schöpfung mit euch. Und die Menschen haben es versaut. Und deswegen steht hier bei euch in der nächsten Folie, ach ja, ich denke ja mal nicht dran, Silvio, noch ein weiter. Tut mir leid, sagt mir, wenn so, mach mal einen zurück, wir leben in einer gefallenen Welt. Ach, sagt mir das, Entschuldigung. Wir leben in einer gefallenen Welt. Diese Welt ist nicht mehr so, wie Gott sie mal gebaut hat, als ein Paradies. Wir haben mit Krankheit zu tun, mit Krieg, mit Egoismus. Im Römerbrief Kapitel 8, da steht, wir wissen, dass die ganze Schöpfung, die ganze Natur, alles, was Gott gemacht hat, das seufzt mit uns bis zum Augenblick und ängstigt sich. Es ist kaputt. Die Menschen sind kaputt. Das System ist kaputt. Oder wie die Linken damals gesagt haben, ja, das System ist tot. Ja, es ist nicht gut geregelt hier. Und deswegen leiden Menschen. Und wenn du den Fernseher anmachst oder die Zeitung aufschlägst, dann siehst du, diese Welt ist nicht so, wie Gott sie wollte. Er hat sie uns anvertraut und wir Menschen als Menschheit haben sie kaputt gemacht über Generationen. Christen sind in diesem Machtbereich Welt nun eine besondere Gattung, eine spezielle Gruppe. Wir Christen wurden von Jesus aus der Welt, aus diesem Machtsystem herausgeholt. Wir wurden herausgerufen. Ändert euren Sinn, seid anders, macht einen Unterschied, seid Salz und Licht. Wir sind nicht mehr von der Welt, aber Jesus hat uns dann als Christen wieder in die Welt hineingeschickt, weil er will ja die Menschen retten. Er möchte die Menschen aus dem System herausholen, wie bei der Matrix, falls jemand den Film kennt. Ja? Christen sind in der Welt, aber nicht mehr von der Welt. Und so sind wir dann wie Jesus, dass Jesus auch einen Unterschied gemacht hat durch sein Leben. Er hat nicht nach den Regeln dieses Systems gespielt, sondern er hat Liebe und Vergebung, Versöhnung hat er in diese Welt gebracht. Er hat sogar seine Feinde so sehr geliebt, dass er sein Leben gegeben hat am Kreuz. Und dann sagt die Bibel, weil ihr nicht mehr im System seid, sondern in dem System Menschen retten sollt, herausretten sollt, deswegen seid ihr Christen Fremdlinge. Asylbewerber könnte man sagen, oder ja, Flüchtlinge, oder ihr seid jedenfalls, euer Bürgerrecht ist im Himmel und nicht unbedingt in diesem Machtsystem der Welt. Diese Vokabel gibt es im Hebräerbrief, in den Petrusbriefen. Da werden die Christen ganz speziell Fremdlinge genannt, weil sie in einem Umfeld leben, wo Sex, Drugs und Rock'n'Roll ganz normal waren. Im ersten Johannesbrief lesen wir dann in 2 Vers 17, die Welt ist begrenzt, die Welt vergeht. Die Welt vergeht mit allem, was schön ist. Die Welt vergeht mit ihrer Lust. Wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Also diese Welt, alles, was den Leuten so lieb und teuer ist, das Diesseits, das Materielle, das vergeht. Du kannst nichts mitnehmen, sagt Jesus. Aber wer auf seiner Seite ist, der bleibt in Ewigkeit. In Gottes neuer Welt wird es dann alles so sein, wie Gott sich das als idealer Lebensraum für uns vorgestellt hat. So, die nächste Folie. Habt ihr Angst? In dieser Welt habt ihr Angst. Angst ist erstmal, das kommt jetzt von Wikipedia, Angst ist ein Grundgefühl, das sich in als bedrohlich empfundenen Situationen in Form einer Besorgnis- und unlustbetonten Erregung äußert. Kommen wir gleich zu. Auslöser von Angst können dabei erwartete oder unerwartete Bedrohung sein, etwa der körperlichen Unversehrtheit, der Selbstachtung oder des Selbstbildes. Machen wir mal weiter. Wenn wir Angst haben, wie geht's euch da? Als ich den Unfall hatte in Lübeck, da war mein Körper in Alarmbereitschaft. Der Puls ging hoch, Adrenalin war ganz oben. Und hier steht dann, dass man sehr im Kampfmodus ist. Man hat was Schlimmes erlebt und man überlegt jetzt, wie komme ich da jetzt durch? Da werden Kräfte aktiviert, wenn man Angst hat. Und dann kann es auch zu Überreaktionen kommen, dass man sagt, scheiße oder was, ne? So, je nachdem, wie man so drauf ist. Es gibt auch das andere, wenn man Angst hat, dass man dann erstmal traurig ist oder dass man flieht, dass man aus der Situation wie parallelisiert ist, dass man erstarrt. Dass Angst macht etwas mit uns. Und wenn wir von Angst gelähmt sind oder von Angst ja, dass nicht mehr bei uns sind, weil das Adrenalin so hoch ist, dann tun wir vielleicht nicht mehr das, was wir eigentlich wollen und wir tun vielleicht auch nicht mehr das, was wir laut Gott sollen. Deswegen ist Angst eine Sache, eine erste Reaktion kann das sein. Aber die Frage ist, soll das ein Dauerzustand werden? Soll daraus irgendwann mal ein Trauma, eine Angststörung werden? Gott will uns helfen, dass die Ängste, die wir haben, dass wir die wahrnehmen, dass wir aber nicht dabei stehen bleiben, sondern die Angst besiegen durch den Frieden, den er gibt. In der Welt habt ihr Angst. Wie war das bei den Jüngern? Die Jünger, erster Vers, macht mal nächste Folie. Super, danke. Matthäus 8, Vers 25. Die Jünger waren auf dem See mit Jesus und auf einmal ist das ein Riesen, die Wellen schlagen hoch, das Schiff ist am Absaufen und sie traten zu ihm und weckten ihn auf und sie sprachen ganz ruhig und zärtlich. Nee, das steht da nicht. Herr, hilf, wir kommen um. Das hat die Angst mit den Jüngern gemacht. Adrenalin hoch, die haben sich festgekrallt. Damals, wer konnte schon schwimmen damals? Matthäus 14, das nächste. Am Abend aber traten seine Jünger zu ihm, das ist die Geschichte mit den 5000 Fischen, ne? Also die Speisung der 5000. Am Abend aber traten seine Jünger zu ihm und sprachen, die Gegend ist öde, Jesus, und die Nacht bricht herein. Lass doch das Volk bitte gehen, damit sie in die Dörfer gehen, um sich Essen zu kaufen. Hier haben die Jünger Angst, dass sie schlecht dastehen. Es lief doch so gut, alle haben bei Jesus zugehört. Aber wenn die dann mitkriegen, dass er nicht mal was fürs Picknick dabei hat, wenn das Catering nicht bedacht ist, ja, dann werden alle Leute das negativ abspeichern, diese Predigt dort auf dem Berg. Die haben Angst und die Angst vor anderen Menschen, vor der negativen Stimmung, diese Angst, die führt dazu, dass sie Jesus Druck machen. Jesus, du kümmer dich doch. Und er sagt, was habt ihr denn da zu essen? Ach, kriegen wir schon hin. Wir geben das dem Vater und der macht da draus was. Johannes 18, Simon Petrus, der hatte ein Schwert dabei, war damals ja auch üblich, zumindest ein Kurzschwert. Und er zog es, weil er Angst hatte. Er schlug nach dem Knecht des Hohepriesters und hieb ihm das rechte Ohr ab und der Knecht hieß Malchus. Ja, Simon Petrus, der hatte Angst. Der sieht die Truppen kommen, Jesus im Garten Gethsemane. Und der, aus Angst kommt die Impulsreaktion. Und in der Angst, da tun wir dann Dinge, die wir hinterher bereuen. Und dann geht bei Petrus die Angst ja weiter. Markus 14, dann gibt es dieses Kohlenfeuer. Er ist da schon im Innenhof, ist Jesus gefolgt. Jesus ist schon gefangen genommen und verhört worden. Und er fing an, sich selber zu verfluchen, als man ihn fragt, gehörst du denn zu Jesus dazu? Da ist Angst in Petrus drin. Und er verflucht sich, nein, ah, nee, und er schwört, nein, auf keinen Fall, ich kenne diesen Menschen nicht, von dem ihr redet. Ich gehöre nicht zu Jesus dazu. Wenn, hast du das schon mal erlebt, wenn andere schlecht über Christen, über Jesus reden, stellst du dich denn hin und sagst, ey, Moment mal, ich bin aber Christ, das ist ganz was Tolles. Oder hältst du den Ball dann ganz flach und verleugnest Jesus vielleicht sogar und sagst, naja, ich rede mal nicht so viel, ja, ich bin da nicht so ein aktiver Christ oder so. Die Furcht vor Menschen, die Angst vor Menschen, dass wir Nachteile haben, weil wir zu Jesus gehören, die Angst kennen wir doch auch. Ich war an meiner Schule der einzige Nicht-Pionier. Das wäre ja schön gewesen. Fahnenappell zu DDR-Zeiten und du bist kein Christ. Kein Mann, kein Pionier natürlich. Das macht was mit dir. Da habe ich auch kein Jesus-lieb-dich-T-Shirt angehabt oder so. Da hält man den Ball flach, zieht ein weißes Hemd an und hofft, dass alles ruhig bleibt. So, nächste Folie. Aber seid getrost, sagt Jesus. In diesem Vers ist das die Aufforderung. Das ist die einzige Aufforderung, der einzige Imperativ. Das ist das, was wir tun können. Es ist das, was die Jünger tun sollten und was wir tun sollen. Seid getrost, kann man übersetzen mit hab Mut. Seht es doch mal so. Tröstet euch doch damit. Ne? Gebt nicht auf, verzagt nicht. In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost. Das können wir tun. Das ist eine Ermutigung. Jesus sagt, ja, die Welt ist so, aber bleibt nicht dabei stehen. Verkriecht euch nicht in der Angst. Habt Mut. Und wenn wir in die Bibel schauen, dann sind wir in guter Gesellschaft. Da gibt es mindestens 365 Mal Ermutigungen. Ja? Sei mutig und sei stark, wird zu Josua gesagt. Oder hier bei Jesaja, fürchte dich nicht, denn ich bin bei dir, haben wir gerade in dem Lied auch gesungen. Hab keine Angst, denn ich bin dein Gott. Wir sind doch nicht allein. 365 Mal, 356, ne? Ich habe mich vertippt. 365, ne? Ist für jeden Tag eine Ermutigung. Wir haben Angst, ich habe Angst. Aber Gott hat uns eine ganze Bibel voll Ermutigung gegeben und immer wieder sagt ihr, ihr seid nicht allein, ich lasse euch nicht hängen. Und wenn wir auf diese Ermutigung schauen, wisst ihr, was denn passiert mit unserem Blick? Wir sehen dann wie dieses Kind, dass da eine große Hand vom Papa ist, ein starker Papa. Und selbst wenn wir als Kind Angst haben, ist der starke Papa da und der gibt uns seine Hand und sagt, komm, leg deine Hand in meine Hand, leg deine Angst in meine Hand. Und dann blicken wir von unseren Problemen, die ja auch berechtigt sein mögen, und von den Ängsten, die in der Welt dazugehören, und von der Krankheit, vom Tod, vom Krieg, vom Streit, vom Hass, von all diesen Dingen, blicken wir zu dem, der uns Sicherheit schenkt und der da ist, unser Papa im Himmel. Seid getrost. Das ist das, was wir tun können. Das kannst du tun in der nächsten Woche, wenn die Angst kommt, dass du nicht bei stehen bleibst, sondern auf Jesus schaust. Und warum? Nächste Folie. Ich habe die Welt überwunden, sagt Jesus. Ich habe die Welt besiegt. Und das heißt nicht, dass die Welt jetzt auf einmal in Trümmern ist, weil Jesus da die besiegt hätte im Kampf, sondern er hat dieses Machtsystem der Welt besiegt. Wir leben immer noch in der Welt, die kaputt ist. Aber dieses Machtsystem einer Welt, die sich von Gott getrennt hat, diese Trennung, die hat Jesus überwunden. Jesus hat gesiegt. Halleluja. Amen. Preisen wir Gott dafür, dass wir an einen Sieger glauben? Oder stimmen wir in den Chor dieser Gesellschaft ein und dieser Welt, wo alles schlimm ist und man sich so viele Sorgen macht und wo wirklich auch schwierige Menschen an der Macht sind, an vielen, vielen Ecken? Jesus ist der Sieger. Jesus ist der Sieger. Und wie ist er der Sieger? Er hat den Menschen aus dem Machtbereich des Satans herausgerissen. An Karfreitag hat er am Kreuz nicht verloren, sondern er hat gesiegt, denn er hat das bezahlt, was wir alle hätten bezahlen müssen. Das, was uns getrennt hat von dem ewigen Gott, der die Liebe ist, das hat er für uns möglich gemacht, dass wir zurückkommen zu dem, der Heil macht. Jesus hat Ostern gesiegt, denn er hat gezeigt durch seine Auferstehung, dass der Tod nicht das letzte Wort hat. Und die meisten Ängste haben irgendwie letztendlich damit zu tun, dass wir Angst haben vor dem Tod. Und wir wollen in dieser Welt sein und alles schick und schön haben. Aber Gott sagt, die Welt ist endlich. Habt doch keine Angst vor dem Tod. Der Tod ist nicht das Letzte. Unser Leben hier auf der Welt, und wenn wir 116 Jahre alt werden, ist nur ein Vorspiel für die Ewigkeit. Und dann hat Jesus gesiegt an Pfingsten. Jesus ging in den Himmel und er hat dann aber diesen Geist, den versprochenen Tröster, uns geschickt. Und dieser Geist Gottes, der vermittelt uns nun Jesu Nähe. Und wenn ich singe, berge mich in deinem Arm, dann mache ich mir da nichts vor, sondern ich kann das spüren, ich kann es erleben, dass dieser Gott mich in seinem Arm hält, dass Jesus alle Tage bis an der Weltende bei mir ist, auch wenn ich Schwierigkeiten und Herausforderungen habe. 1. Johannesbrief 5,4, denn alles, was von Gott geboren ist, und Christen sind von Gott geboren, alles, was von Gott geboren ist, das überwindet die Welt. Und unser Glaube, dein Glaube, und wenn er noch so klein ist, dein Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Halleluja. Bei Jesus sind wir sicher. Das Fazit von diesem ersten Gedanken ist, Die Bibel, Jesus an dieser Stelle, spricht immer wieder davon, wie die Welt wirklich ist. Die redet das nicht alles schön, sondern in der Welt habt ihr Angst. Das stimmt. Diese Welt ist kaputt. Damit müssen wir leben, bis dann die neue Welt anbricht. Aber unsere Loyalität zu Gott, die können wir jetzt schon auf die Probe stellen lassen. Und wir können jetzt schon in den Ängsten zu Gott laufen, zu unserem Papa. Und wir können erleben, dass wir nicht alleine sind. Wir können beten. Wir können um Heilung bitten, um Versöhnung, um Frieden. Und das fängt doch immer im Kleinen an. Wir können hier sehen, dass die Zusagen von Jesus erfahrbar sind. Denn diese Jünger, denen er das gesagt hat, die hatten ja Angst und die haben sich verkrümelt. Die hatten Angst, dass sie auch geschnappt werden. Und dann auf einmal stehen sie im Tempel und machen eine riesen Werbeveranstaltung für Jesus am Pfingsttag. Und sie werden mutig durch Gottes Geist. Und wenn wir in die Kirchengeschichte 2000 Jahre hineinschauen, dann hat Gott immer wieder Menschen mutig gemacht. Das waren auch Menschen wie du und ich, manchmal mit wenig Glauben. Aber sie haben sich auf die Zusagen von Jesus gestellt. Ich bin bei euch, ich schenke euch meinen Frieden. Und sie haben dadurch die Welt verändert. Und auch du kannst die Welt verändern und ich in unserem Umfeld, wenn wir uns auf die Zusagen von Jesus stellen. Jesu Sieg in dieser Welt eröffnet die neue Welt. Ach so, macht meine nächste Folie. Oh, tut mir leid. Mann, doch nicht tot. Jesu Sieg in dieser Welt öffnet für uns die neue Welt. Dieses Machtsystem der Welt, in der wir leben, das ist nicht alles. Gottes Reich, Gottes Königreich ist viel größer und das bleibt in alle Ewigkeit. Und an Jesu Seite, da können wir uns auch unseren eigenen Ängsten eben stellen. Und das sieht man eben bei Pfingsten, bei Petrus, an anderen Stellen. Oder Stephanus, der sich ja als erster ja für Jesus ja sein Leben hat, geopfert hat. Wir sehen es an Leuten wie Luther, die auch die Welt dadurch reformiert haben, dass sie auf die Zusagen von Jesus sich gestellt haben. Menschen wie Bonhoeffer, die keine Angst vor denen hatten, die sie umbringen, sondern der sich zur Wahrheit gestellt hat, zu der Bibel, zu den Zusagen Gottes. Und viele, viele, unendlich viele mehr. Und wir hoffentlich auch. Wie sieht es mit unseren Ängsten aus, jetzt am Ende der Predigt? Haben wir nicht auch Angst vor Krankheit, Krieg und Tod? Oder dass andere uns sozial ausgrenzen, dass sie uns nicht mehr mögen, dass sie schlecht über uns reden? Haben wir nicht auch Angst? Der eine hat vielleicht viel Geld, aber vielleicht hat jemand wenig Geld. Hast du nicht auch Angst, dass dein Minus auf dem Konto immer größer wird? Angst vor Versagen? Dass du das, was du eigentlich machen willst, auch ein guter Christ sein, dich zu Jesus stellen, dass du da versagst? Wie sieht es mit unseren Ängsten aus? Für uns gilt der gleiche Vers, das habe ich zu euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. Frieden können wir haben, wenn wir in Jesus sind, an seiner Seite, mit ihm verbunden. Und in der Welt habt ihr Angst, das bedeutet, auch uns wird es so gehen, dass wir Angst haben. Auch wir dürfen aber diese realistische Sicht eben haben und uns nicht wundern, oh, auf einmal geht Christenverfolgung los. Die Christenverfolgung ist weltweit auf dem Höhepunkt und es wird Jahr für Jahr schlimmer. Und keine Medien berichten darüber, außer Open Doors vielleicht. In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Wir können auch auf Jesus schauen. Das Erste ist, wir können zu unseren Ängsten stehen. Das sind ja nur ein paar. Nächste Folie. Nochmal eine weiter. Nochmal eine weiter. Wir können zu unseren Ängsten stehen. Dass wir Angst haben vor dem Tod zum Beispiel. Wer hat Angst vor dem Tod? Gut, ich hatte lange Angst, dann bin ich Christ geworden. Also jetzt schon länger nicht mehr. Aber auch Christen haben Angst vor dem Tod. Wer von euch kennt das Buch Die Pilgerreise von John Bunyan? Der Pilger, der ist unterwegs, auf dem Weg zur ewigen Heimat und der erlebt viel mit Gott und mit Jesus und der hat Glaubensmut, aber als es dann ans Sterben geht, auch dort hat er Angst. Wenn unsere Beziehung so eng ist zu Jesus, dass er Tag für Tag an unserer Seite ist, dann wird er auch an unserer Seite sein, wenn wir auf dem Sterbebett liegen. dann können wir diese Hand auch festhalten. Aber es ist trotzdem kein Pappenstiel. Und die Vorstufe von Tod ist immer Krankheit. Und da merken wir, oh, wir haben es nicht im Griff. Wir haben es nicht im Griff. Die Ärzte haben es nicht im Griff. Wir sind im Grunde dem ausgeliefert. Angst vor dem Versagen. Das erste ist also die Ängste zugestehen und sagen, ja, es ist so, aber eben nicht dabei stehen bleiben, sondern das zweite, wenn wir Angst vor Krankheit, Krieg und Tod haben, nächste Folie, dann können wir doch um Heilung bitten. Das kann mal ganz klein sein mit einem Rückenleiden oder Husten, Schnupfen. Ich hatte die Woche, bin ich zum Augenarzt, musste ich hin, weil ich so eine Art Splitter im Auge hatte und das bestialisch wehtat und die musste dann da drauf prokeln und so. Ich weiß auch nicht, wie das reingekommen ist. Wir können aber auch Heilung erbitten, denn manches kriegen die Ärzte auch nicht hin. Und wenn Gott nicht heilt, und Gott heilt auch, wenn er kann, nicht immer, das wissen wir. Es gibt chronische Krankheiten, es gibt Lasten, die enorm schwer sind und mit denen wir auch leben müssen. Aber dann können wir doch darum bitten, dass er uns hilft, die Kraft gibt, Weisheit gibt, mit der Gesundheit umzugehen. Und dann können wir auch erleben, immer wieder, dass er in kleinen Schritten uns hilft. Bei Krieg, da können wir doch anfangen mit Versöhnung. Krieg fängt doch im kleinen, gestörten Beziehung an und geht dann bis in die Weltpolitik nach oben. Versöhnung fängt bei dir an, der Klügere gibt nach. Halten wir doch die andere Wange mal hin, statt einen Streit eskalieren zu lassen. Und wir können Ewigkeit priorisieren. Das heißt, worauf setzen wir? Wollen wir alles in diesem Leben haben, wie die Menschen, die Gott nicht kennen? Dann müssen wir uns um dieses Leben drehen und darum kämpfen und festhalten. Aber wenn dieses Leben nicht alles ist, dann müssen wir auch nicht alles in dieser Welt schaffen und erreichen. Wir müssen nicht alles sein, wir müssen nicht andere beeindrucken, sondern wir können jetzt unser Ticket für die Ewigkeit buchen. Wir können uns jetzt schon freuen über das, was Gott aus der Ewigkeit zu uns schickt, an Liebe und ja, Versöhnung vielleicht. Angst vor sozialer Ausgrenzung, nächste Folie. Wenn wir davor Angst haben, das haben unsere Geschwister aus dem Iran erlebt, dass eure Familien euch isoliert haben. Wenn ihr da hinkommt, könnte jeder aus der Familie euch theoretisch umbringen, denunzieren, ins Gefängnis schmeißen. Aber wir haben eine neue Familie. Und Jesus sagt, wenn ihr, Markus 10, das verlasst, es ist niemand, der Haus oder Brüder oder Schwestern oder Mutter oder Vater oder Kinder oder Äcker verlässt um meinetwillen und um des Evangeliums willen. Wenn wir etwas loslassen, wenn wir uns davon trennen wegen Jesus, dann bekommen wir es hundertfach zurück. Jetzt in dieser Zeit Häuser und Brüder und Schwestern und Mütter und Kinder und Äcker, mitten unter Verfolgung und in der zukünftigen Welt das ewige Leben. Es ist nicht immer so paradiesisch vielleicht, manchmal ist die Währung eine andere, wie man was zurückkriegt. Aber wenn wir Berichte lesen von Christen, die in Verfolgung sind, dann lesen wir immer wieder auch, dass Gott ihnen hilft und dass er ihnen Dinge, die sie verloren haben, zurückgibt auf etwas anderes. Na? Nafisa und Ali, Afsane, ne? Ihr habt eine neue Familie, zu der ihr gehört und das ist hier auch Gottes Familie mit. Und hier habt ihr ein Zuhause. Und das soll ein kleiner Trost, eine Hilfe sein für das, was ihr auch verloren habt. Angst bei finanziellen Sorgen. Nächste Folie. Wenn wir uns um Finanzen sorgen, und ich habe das auch immer wieder mal, solche Sorgen, da kommt irgendeine Rechnung fürs Auto, hast du nicht kommen sehen und dann sind 1.000 Euro weg und du sagst, wo willst du die denn jetzt herholen? Aber wir können vertrauen, dass Gott uns sieht. Matthäus 6, 26, da sagt Jesus, seht doch die Vögel unter dem Himmel an. Sie säen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln nicht in die Scheunen. Und euer himmlischer Vater, der ernährt sie doch. Und jetzt kommt's. Seid ihr denn nicht viel mehr als sie? Gott sorgt sich um uns. Und auch in den schwersten Zeiten meines Lebens, auch mit Geld, habe ich erlebt, dass dann Wunder passiert sind. Und dass Gott sich gekümmert hat und irgendwer auf einen Briefumschlag mit 1.000 Euro in mein Postfach legt. Sowas gibt's, weil unser Vater uns sieht. Manchmal klein, manchmal groß, Aber immer wieder bekommen wir Zeichen seiner Liebe, seine Hand, die uns hält, dass wir nicht Angst haben müssen. Und das andere, glaube ich, ist auch enorm wichtig, nicht alles nur auf Gott delegieren, der uns lieb hat, sondern als Christen, als Gemeinde sind wir eine Art Familie. Und im 1. Johannesbrief 3,17, da steht, wenn aber jemand dieser Welt Güter hat und der sieht seinen Bruder oder seine Schwester darben und schließt sein Herz vor ihnen zu, wie bleibt dann die Liebe Gottes in ihm? Teilen, Anteil nehmen, Lasten mittragen, nicht nur fromm reden am Sonntag, sondern mal wirklich vorbeischauen und gucken, wo der Schuh drückt und mal helfen. Wir sind doch die, die Jesus schickt und die Liebe weitergeben sollen. Und wir sollen es trainieren in unserer Gemeinde, bei den Menschen, die wir ja schon mal den gleichen Herrn, den gleichen Vater haben. Und wir sollen unsere Liebe nicht nur für uns in der christlichen Bubble dann behalten, sondern die Liebe soll hinausströmen in die Welt, zu den Menschen in Prenzlau, in der Uckermark. Es gibt hier so viel Not, so viel Einsamkeit, so viel auch Zerstörung, Depression, Abhängigkeiten. Wir haben so viele Möglichkeiten, Gutes zu tun in Jesu Namen. Tragen wir doch einander, beraten wir Menschen. Und bei finanziellen Sorgen, manche können nicht mit Geld umgehen, kann man aber lernen. Wir könnten mal ein Finanzseminar machen hier in der Gemeinde, biblische Finanzführung oder sowas. Wäre mal interessant, ja. Wir haben so viel, was Gott uns anbietet. So, und als letzte Folie, Angst vor Versagen. Ich versage als Pastor, ich versage als Mensch, ich versage als Ehemann. Wenn ich ehrlich bin, jede Woche ist irgendwas, wo ich sage, wieder nicht geschafft, könnte man besser machen. Das Erste ist, wir können das bekennen. Jakobus 5, Vers 16, da sagt Jakobus, bekennt also einander eure Sünden, euer Versagen, wo ihr am Ziel vorbeigeschossen seid, und betet füreinander, dass ihr gesund werdet. Und da geht es nicht nur um das Glaubensgebet und dass man da Gesundheit vielleicht dadurch kriegt, sondern dass es gesund macht, wenn man das, was man auf dem Kerbholz hat, anderen teilt. Das muss man nicht von hier vorne machen. Aber wir können doch in der Gemeinde uns einen Bruder, eine Schwester suchen oder im Hauskreis und sagen, da habe ich wirklich Mist gebaut und ich möchte daraus lernen. Und wenn wir es bekennen und wenn andere für uns beten, dass wir aus den Fehlern lernen, dass wir es besser machen, dass wir den guten Weg finden, dann ist auch die Möglichkeit, dass wir den finden. Und das Zweite ist dann wieder aufstehen. 1. Johannesbrief. Kapitel 1, 9, wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er, unser Herr, er ist treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Wir können bei Gott immer wieder neu anfangen. Er ist der Vater, der immer wieder, wenn wir wie der verlorene Sohn eine Extrarunde gedreht haben, der immer wieder sagt, komm her, tank bei mir auf. Du bist in Gottes Augen kein Versager, keine Versagerin, sondern du bist in Gottes Augen ein Kind und ein Kind, das noch dabei ist zu lernen, dass dieser Vater immer offene Arme für dich hat. Wieder aufstehen, mutig sein, darum soll es gehen. Und so doch, jetzt kommt die allerletzte Folie. Was können wir also tun? Das habe ich mit euch geredet, damit ihr Frieden habt. In der Welt habt ihr Angst, aber das können wir heute tun. Seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Greifen wir doch die Hand unseres Papas im Himmel. Vertrauen wir ihm unsere Ängste, unsere Sorgen an. Und gehen wir auch gemeinsam als Christen den Schritt, uns gemeinsam zu tragen, zu ermutigen und immer zu sagen, ja, lass uns gemeinsam auf unseren Papa schauen. Gemeinsam zu unserem Papa gehen und gemeinsam hoffen, dass er Dinge besser macht. Amen. Wir wollen jetzt weitermachen.